Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit. Eine neue Folge für euch bereit. Wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß. Und damit willkommen beim Brettspiel-Podcast.
Brett vorm Kopf, Mikro ist an und damit willkommen bei einer neuen Folge vom Brettspiel-Podcast. Wie der geneigte Zuseher auf YouTube mitbekommt, ich sitze hier nicht alleine und habe aber nicht die Steffi dabei, sondern bei mir ist der liebe Torben Ratzlaff, seines Zeichens Vorstandsmitglied vom Spielwerk Hamburg Verein. Und genau darum geht's heute nämlich. Das Spielwerk Hamburg habe ich zufällig mitbekommen von einem Bekannten, der auch schon hier im Podcast war, dem lieben Florian. Grüße gehen raus. Der hat mir den Verein so mal erwähnt mir gegenüber und gesagt, das wäre doch auch mal interessant so für den Podcast. Und dann habe ich mir kurz die Webseite angeschaut und gedacht, oh ja, schreibe ich direkt mal an. Und der Torben war so nett und hat geantwortet und jetzt sitzt er schon hier. In dem Sinne, hi Torben, schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, moin Björn, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Stimmt, moin. Ich muss mich noch an das Norddeutsche gewöhnen. Ich so aus dem Süden kommend bin da ja nicht ganz so bewandert. Habe eben schon gesagt, Spielwerk Hamburg e.V., das heißt, ihr seid ein Verein. Sag doch du am besten erstmal ganz grob kurz, damit die Leute wissen, was hat es denn mit dem Spielwerk auf sich? Was macht denn der Verein im Groben?
Genau, letztendlich organisieren wir zweimal pro Monat plus zusätzliche Veranstaltungen Prototypen-Test-Veranstaltungen. Ja, letztendlich geht es darum, wenn man Gesellschaftsspiele entwickelt, dann müssen diese regelmäßig getestet werden. Man selber kann nur sehr schlecht einschätzen, ob so ein Spiel Spaß macht irgendwie. Und das heißt, man braucht dafür regelmäßig Leute, die Lust haben, es auszuprobieren. Und dafür organisieren wir eben monatlich zwei Veranstaltungen, wo SpieleautorInnen und ein Testpublikum zusammenkommen, um letztendlich neue, noch unveröffentlichte Spiele auszuprobieren, Feedback zu geben, sich auch auszutauschen zwischen den AutorInnen, sei es bei der Verlagssuche oder eben bei der Entwicklung des Spiels selbst. Und genau, wir sind auch auf Messen vertreten, hier so im Hamburger Umland, um auch da eben unsere Prototypen zu zeigen. Und genau, das Ganze gibt es jetzt mittlerweile schon, ich glaube seit 2014 jetzt schon. Ich glaube den Verein dann 2016. So lange bin ich aber noch nicht dabei, aber genau, also schon eine ganze Weile.
Auch wenn du nicht dabei warst, kannst du doch trotzdem sicherlich so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen. Sind da einfach, ich sag mal, verschiedene AutorInnen zusammengekommen und haben gesagt, ey komm, wir unterstützen uns gegenseitig und daraus ist es entstanden oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe jetzt nicht die Vereinsgeschichte studiert, aber letztendlich, wie das in der Regel bei solchen kleinen Vereinen eben ist, gab es eine kleine engagierte Gruppe an SpieleautorInnen, die sich letztendlich zusammengeschlossen haben und diesen Verein ins Leben gerufen haben, um eben solche Veranstaltungen zu ermöglichen. Von denen sind auch tatsächlich gar nicht mehr alle im Verein. Ne? Also wie das bei so einem Verein so ist, Leute kommen in den Verein, Leute verlassen den Verein wieder. Genau, aber letztendlich gegründet eben von Personen, die da auch ein Interesse daran haben, dass es irgendwie sowas gibt, die auch die Spieleentwicklung vielleicht so ein bisschen in die Welt tragen wollen, irgendwie damit andere sich auch vielleicht dazu berufen, motiviert fühlen, das auch mal auszuprobieren. Genau, das Ganze hat sich jetzt dann schon seit über 10 Jahren irgendwie gehalten mit einem Teil halt wechselnder Besetzung. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 2022 mit dabei. Genau.
Und wie viele Mitglieder habt ihr aktuell so im Groben?
Ich glaube so irgendwie 30 bis 35. Bin mir gerade nicht 100% sicher, wie viel ganz genau. Aber so ein typischer kleinerer Verein, sage ich jetzt mal. Wie es auch immer so ist, nicht alle Mitglieder sind aktive Mitglieder. Ja, aber unterstützen natürlich den Verein trotzdem weiterhin, was natürlich auch immer sehr, sehr toll ist. Und genau, sind aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, doch in den letzten 1-2 Jahren haben wir auch doch so einige neue Mitglieder hinzubekommen. Generell sehen wir, dass das Interesse an diesem Thema, also selber irgendwie ein Spiel zu entwickeln und das jetzt vielleicht auch nicht nur im stillen Kämmerlein zu tun, sondern das mit anderen zu teilen und das vielleicht in so einem auch ein bisschen, ja, ich sag mal, semi-professionell vielleicht auch zu machen, dass das auf jeden Fall gestiegen ist, worüber wir uns natürlich sehr freuen.
Wie ist das? Ich sag mal so, das Ziel ist ja wahrscheinlich von dem Verein, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, um zu gucken, dass ihr natürlich Spiele veröffentlicht, weil das ist ja, ich sag mal, das Hauptziel jedes Autors, der ein Spiel entwickelt, so, dass das Spiel dann irgendwann natürlich auch mal veröffentlicht wird. Unterstützt ihr euch da jetzt nur, was jetzt die Spieleentwicklung angeht? Oder seid ihr im Verein auch in irgendeiner Form organisiert, dass ihr sagt, okay, wir organisieren eine gemeinsame Fahrt zu den Autorentagen nach Göttingen oder habt irgendwie anderweitig Kontakte zu anderen Organisationen, die jetzt, ich sag mal, Autoren quasi Spiele sammeln. Ne, da gibt's ja Whitehead zum Beispiel als in England, die ja da auch unterstützen, quasi, dass Autorenspiele ja zum Verlag finden. Wie läuft das bei euch?
Genau, also Göttingen ist natürlich, du hast damit schon angesprochen, so eins, das wichtigste, die wichtigste Veranstaltung im Jahr, vielleicht wenn es darum geht, jetzt auch als noch nicht so bekannter Autor Spiele eben an Verlage irgendwie zu bringen. Da sind wir auch jedes Jahr vertreten, jetzt nicht unbedingt als Organisation, aber letztendlich unsere Mitglieder, ne, sind da, schließen sich dann auch gemeinsam zusammen, dass man halt gesagt, okay, wir haben so ein paar Tische nebeneinander, vielleicht erkennt man die auch so ein bisschen als Gruppe und man unterstützt sich etc. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und natürlich gibt es auch diesen Austausch zwischen den Autoren. Ne? Also wenn jetzt irgendwie jemand ein Spiel entwickelt, dann sagt vielleicht der eine, ah ja, guck mal, das, was du jetzt ja gemacht hast, ich denke, das könnte sehr, sehr gut bei Verlag XY passen in das Programm oder ich kann dir da den Kontakt zu vielleicht dem Redakteur, der Redakteurin vermitteln, die da irgendwie verantwortlich ist an der Stelle. Genau, also das ist so, ich würde sagen, Mitglieder nutzen das zu einem unterschiedlichen Grad. Ne? Also manche wollen gerne das irgendwie selber machen und haben dann da vielleicht auch relativ schnell, schreiben selber einfach Verlage an und gucken einfach und so weiter. Und genau, andere tauschen sich da mehr aus. Geht irgendwie auch viel darum, sich auch einfach mitzuteilen, wenn gerade irgendwas passiert. Also wenn gerade irgendwo ein Wettbewerb ist oder wenn gerade ein Verlag eine Ausschreibung macht, sag ich mal so ein bisschen. Dann gibt es ja auch manchmal das Verlag, das sagt so, hier, wir suchen jetzt gerade Prototypen oder Spiele zu dem und dem Thema oder irgendwie so, sendet die ein. Genau, und dass man da sich letztendlich unterstützt, dass man überhaupt weiß, dass es das gibt, dass man guckt, was wird da jetzt eingereicht. Und so weiter. Also das wollen wir noch ausbauen in Zukunft. Wir haben tatsächlich für dieses Jahr, kann ich hier schon mal so ein klein bisschen anteasern, auf der diesjährigen fest stattfindenden Spielemesse Hamburg, die findet im November statt, da wird es diesmal zum ersten Mal ein Prototyp-Pitching-Event geben, also so ein bisschen so ähnlich wie halt in Göttingen, aber halt viel, viel kleiner vom Umfang her. Genau, aber wo es letztendlich auch so sein wird, dass Autoren ihre Tische haben, VerlagsvertreterInnen vorbeikommen, sich die Prototypen anschauen, genau, und wir letztendlich das gemeinsam mit der Spielemesse Hamburg organisieren. Da wollen wir eben unsere Aktivitäten letztendlich auch noch ausbauen und auch selber irgendwie nochmal neue Möglichkeiten schaffen.
Wie läuft der Austausch untereinander? Habt ihr, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppe, eigenen Discord-Server, irgendwie ein Forum? So wie es früher ja oft auch war.
Genau, ich würde sagen, der Großteil des intensiveren Austauschs läuft in Person. Also wie gesagt, wir haben zwei Veranstaltungen im Monat plus noch weitere Events irgendwie. Also da gibt es meistens genug Gelegenheit, sich irgendwie zu treffen und auch zufällig zu treffen und sich da auszutauschen. Und ansonsten haben wir eine Discord-Gruppe, in der aber hauptsächlich eher darüber informiert wird, welche Events gibt es jetzt gerade. Und letztendlich Informationen an alle rausgehen, ja, also im Sinne von, da ist jetzt gerade die Veranstaltung, der Wettbewerb, das Thema, aber da findet jetzt kein Einzelaustausch statt. Wir hatten mal versucht, Discord einzusetzen, das hat sich leider bei unseren Mitgliedern nicht so bewährt irgendwie, es ist dann doch recht schnell verwaist. Genau, weiß nicht, ob wir da einfach nochmal einen Anlauf machen, Aber letztendlich funktioniert es insgesamt eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass wir sind ja auch nicht so viele Leute, das heißt, sehr viel Austausch findet auf persönlicher Ebene statt. Die Leute kennen sich untereinander, treffen sich im Zweifelsfall einfach dann zu zweit oder zu dritt auch nochmal oder schreiben miteinander oder so. So dass letztendlich der Verein vor allem der Rahmen ist, in dem sich Leute kennenlernen, in dem irgendwie auch die Möglichkeit gegeben wird, sich auszutauschen und so weiter. Und viele Leute laufen dann damit los und machen dann auch ihre eigenen Sachen irgendwie auch noch da draus.
Also der Fokus liegt da schon auf dem Netzwerken.
Genau, und eben auch aus dem gezielt ausprobieren und Feedback geben zu den Prototypen. Das sind, würde ich sagen, sind diese beiden zwei Hauptfunktionen irgendwie.
Du hast ja gesagt, zweimal im Monat sind Veranstaltungen. Ich habe auch auf der Webseite gesehen, die sind an unterschiedlichen Orten. Einmal genau. Bei Eppendorf, oder Haus Eppendorf oder Klinik Eppendorf. Ich
weiß gar nicht. Das ist die Kunstklinik. In Eppendorf, die ist am Universitätsklinikum Eppendorf angesiedelt und das ist letztendlich ein Kulturzentrum, wo ja einmal immer am ersten Dienstag im Monat ab 18 Uhr Treffen stattfinden. Und der zweite Termin ist im Brettspielcafé im Würfel und Zucker. Meinst du, ist das einzige Brettspielcafé, das Hamburg hat? Und das findet am dritten Sonntag im Monat statt, ab 16 Uhr. Das wird quasi vom Würfel und Zucker ausgerichtet und wir sind ja letztendlich Kooperationspartner, wenn man so möchte, und sorgen halt dafür, dass auch immer genügend Spiele, Prototypen dann auch ausgestellt werden zum Testen. Genau, es wird zeitnah auch einen dritten Termin noch geben und die Location wird sich noch ein bisschen verändern, sagen wir so im nächsten halben Jahr. Da kann ich jetzt aber noch nicht so viel zu sagen, wie konkret das dann sein wird. Genau, aber wir sind auch da mit dabei, das noch ein bisschen auszubauen, um noch mehr Möglichkeiten zur Teilnahme irgendwie auch zu schaffen.
Und laufen die beiden Termine vom Rahmen her gleich ab oder ist es unterschiedlich von der Art des Events aufgrund dessen, dass das eine vom Würfel und Zucker organisiert ist, das andere quasi von euch alleine? Wie sind da die Unterschiede bei den beiden Terminen?
Genau, also bei dem Termin in der Kunstklinik am ersten Dienstag, der von uns organisiert ist, das ist letztendlich so ein Termin, der wird gerne genutzt, um auch das zum ersten Mal dabei zu sein. Ich sag mal, der ist so ein bisschen niedrigschwelliger, da kann man einfach vorbeikommen, kann seinen Prototypen mitbringen, egal in was für einem Stadium der jetzt auch ist. Also viele Leute bringen da auch ihre Prototypen hin, die noch ganz, ganz grob sind, wenn sie nur wissen wollen, lohnt es sich überhaupt hier jetzt weiterzumachen, ja, ist diese Grundidee interessant oder nicht? Und das kann dann auch sein, dass man spielt den nur 10 Minuten und sagt dann schon, okay, das reicht jetzt schon. Ich hab erfahren, was ich erfahren wollte irgendwie. Das heißt, das richtet sich eher, ja, an Leute, die noch irgendwie vielleicht jetzt erst neu angefangen haben, deren Spiel noch in einem recht frühen Stadium ist. Oder wenn man ganz gezieltes Expertenfeedback haben möchte, also von anderen Spieleautoren. Ja, kriegt man nochmal anderes Feedback als jetzt von einem allgemeinen Brettspielinteressierten Publikum. Genau, und der Termin im Würfel und Zucker, da muss man sich letztlich anmelden, wenn man einen Prototypen ausstellen möchte. Ja, entweder bei uns oder beim Würfel und Zucker, weil letztendlich gibt es eine begrenzte Menge an Plätzen. Und dort werden in der Regel eher Prototypen ausgestellt, die schon ein bisschen weiter sind. Wo man sagen würde, ja, das kann man jetzt schon spielen. Es ist natürlich noch alles irgendwie ein bisschen unfertig und noch nicht optimal und so weiter und so fort. Aber wo man schon sagen würde, ja, es gibt schon ein Spiel, das ich hier tatsächlich spielen kann und nicht nur ein, zwei lose Mechaniken. Und natürlich ist das Publikum auch ein ganz anderes. Also hier hat man viel mehr einfach, ja, brettspielinteressiertes Publikum, das auch zufällig vielleicht vorbeikommt oder sagt, oh, ich bin zum ersten Mal hier, ich würde das gerne irgendwie sehen. Und dieses Feedback ist auch ganz, ganz wichtig. Und das passt halt dadurch irgendwie sehr gut zusammen. Am Anfang braucht man meistens eher das gezielte Feedback von Leuten, die sich irgendwie damit auskennen, die auch gut identifizieren können, wo vielleicht ein Problem liegt oder so. Und später in der Entwicklung von einem Spiel möchte man eigentlich vielleicht nicht unbedingt diesen Expertenblick, der auch immer vielleicht ein bisschen zu verkopft ist oder so, sondern man möchte eher Feedback von auch den potenziellen SpielerInnen nachher haben, Ja, vielleicht auch einfach nur sagen, ja, hat es jetzt Spaß gemacht, ja oder nein. Ja, und jetzt nicht dann noch eine Theoriedebatte dann anschließen, warum jetzt oder so. Genau, also deswegen erfüllen diese beiden Veranstaltungen doch sehr unterschiedliche Zwecke letztendlich.
Und laufen dann, ich sag mal, gerade jetzt im Wutz, die Dinge, die Prototypentests dann so ab, dass die AutorInnen das Spiel erklären, oder macht ihr da auch Blindtests oder einfach so aus Neugierde, wie da die unterschiedlichen Herangehensweisen natürlich auch sind?
Ja, also ich würde sagen, in der Regel sind das halt Tests, wo die Autorin das Spiel halt erklärt. Ja, also jeder hat einen Tisch zugewiesen bekommen, baut er entsprechend das Spiel auf, dann kommen die TestspielerInnen, gehen irgendwie rum, gucken sich an, oh, was gibt's denn hier zu spielen? Und dann sagt man, ja, ich habe jetzt heute hier ein kartenbasiertes Strategiespiel für 3 bis 4 Personen irgendwie mit dabei. Und dann sagen sie, oh ja, das finde ich interessant, setzen sich dahin, bekommen letztendlich das Spiel erklärt und legen dann letztendlich los. Natürlich gibt es so Blindtests, beziehungsweise halt Leute kriegen einfach die Anleitung und man sagt so, ja, jetzt viel Spaß. Das gibt es teilweise auch. Allerdings muss man sagen, dass das meistens nicht von den AutorInnen selbst gemacht wird. Da diese Tests oftmals erst stattfinden, wenn das Spiel schon bei einem Verlag sich tatsächlich befindet. Das ist natürlich nicht immer so, aber es ist halt gerne mal so, dass die Spieleprototypen, wenn sie an den Verlag gehen, noch an einigen Stellen geändert werden, noch angepasst werden und so weiter. Und so einen tatsächlichen Blindtest macht man in der Regel erst in einem sehr späten Stadium des Spiels, wenn man denkt, okay, das ist jetzt hier zu 80-90% irgendwie fertig, die Anleitung steht auch schon und so weiter und so fort. Deswegen das eher selten vorkommt, dass da sowas durchgeführt wird von Leuten.
Gibt es im Verein, ich sag mal, irgendeinen Fokus, was jetzt die Art der Spiele angeht, die bei euch entwickelt werden? Das heißt, seid ihr eher im Familien- bis Kennerbereich oder sagt ihr komplett offen von Kinderspiel bis Expertenkracher? Darf alles auf den Tisch kommen?
Also letztendlich kann da mitgebracht werden, was man gerne möchte. Wird auch tatsächlich gemacht. Also sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Es liegt aber, würde ich sagen, grundsätzlich in der Natur der Sache, dass mehr kleinere Spiele, mehr Familienspiele mitgebracht werden. Das hat einfach den Grund, dass sich diese in kürzerer Zeit testen lassen, mit einem breiteren Publikum auch testen lassen. Wenn ich jetzt sage, ich mache ein Kennerspiel, dann brauche ich auch ein Testpublikum, das tatsächlich Kenner ist, also ein bisschen an der Stelle. Ja, das halt mit bestimmten Mechaniken oder bestimmten Spielvarianten sich halt schon gut vertraut ist. Und dann ist es natürlich viel schwieriger dafür, TestspielerInnen zu finden, die das auch erfüllen irgendwie. Die Hürde, ein Familienspiel zu entwickeln, ist auch erstmal deutlich niedriger in vielen Stellen. Ich habe weniger Spielmaterial, ich habe weniger komplexe Regeln, die irgendwie ich abstimmen muss und so weiter. Deswegen liegt es einfach in der Natur der Sache, würde ich jedenfalls sagen, dass es mehr Familienspiele gibt als aus den anderen Kategorien. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass wir irgendwie das nicht wollen oder das eine jetzt favorisieren gegenüber dem anderen, sondern letztendlich ist es so, bring mit, was du Bock hast zu entwickeln. Ja, gibt auch Leute, die kommen da dann letztendlich an, auch teilweise so zum ersten Mal und sind dann so, ja, ich habe die letzten, keine Ahnung, Jahre hier in meinem Keller das hier entwickelt, habe ich bisher nur mit meinen Freunden gespielt und dann bauen die da halt so ein Riesenbrett auf, so eine riesige Karte und dann spielt man ein historisches, ich weiß nicht genau, ein Wikingerspiel irgendwie so, ja. Und das ist dann halt immer sehr interessant irgendwie. Man merkt auch, dass das dann ganz Tests dazu laufen auch anders ab. Man muss sich halt dann auch viel mehr dann auch darauf einlassen und so weiter, weil diese Art von Spielen das teilweise auch erfordert. Ja, da nochmal anders mit umzugehen. Genau, aber nee, also wir haben das durchaus und das ist auch immer schön irgendwie zu sehen, ja, dass da doch eine Bandbreite irgendwie letztendlich kommt und wir von Kinderspielen bis hin zu Kenner- und Expertenspielen irgendwie auch alles irgendwie vertreten ist an der Stelle.
Ich fand eine Aussage von dir jetzt spannend, weil die hätte ich komplett anders eingeschätzt aufgrund des Hintergrunds mit dem Wutz, mit dem Verein, wo halt gezielt Leute hinkommen, dass du sagst, es ist einfacher, Leute für Familienspiele zu finden als für Kennerspiele. Weil, also ich hätte mir jetzt vorgestellt, gerade jetzt bei so zwei Location und so Events, dass da ja eher auch wirklich Brettspiel-interessierte Leute hinkommen, die ja einen gewissen Background schon haben, oder nicht?
Ich glaube, es liegt vor allem an der Zeitdimension. Also wenn du zu einem Event gehst und da sind Spiele, von denen du nicht weißt, ob die gut sind. Ja, du weißt nicht, wie lange sind die jetzt in Entwicklung, hat die schon mal wer getestet und so weiter und so fort. Dann ist es deutlich einfacher, dich darauf zu committen, wenn dir jemand sagt, hey, habt ihr Lust zu spielen? Das Spiel dauert 20 bis 30 Minuten. Als wenn einer sagt, ja, also pass auf, ich habe hier meinen Riesen, der ganze Tisch ist voll, ja.
Wir sitzen und es dauert jetzt
mindestens 2 bis 3 Stunden.
Okay. Das ist verständlich.
Also das ist, würde ich sagen, die Hauptkomponente. Gar nicht unbedingt jetzt das Interesse des Publikums, sondern dass es deutlich niedrigschwelliger möglich ist, so ein Spiel zu entwickeln, so ein Spiel mitzubringen und Leute dafür zu finden, die bereit sind, sich darauf einzulassen und im Zweifelsfall halt nach einer halben Stunde sagen, ja gut, vielen Dank, ich fand's doof. Ja, und gehen halt irgendwie. Das ist der limitierende Faktor. Und jetzt gar nicht unbedingt, dass das Publikum grundsätzlich kein Interesse an gut entwickelten Kenner- oder Expertenspielen hätte. Genau.
Wenn ihr euch gegenseitig, ja, ich sag mal, unterstützt, Feedback gebt, wie offen und wie schonungslos seid ihr da gegenseitig? Das ist was mich immer interessiert, weil ich bin so jemand, mir wird dann gerne nachgesagt, wenn ich als Feedback gebe, ich bin so ein bisschen sehr offen und ehrlich und teilweise ein bisschen zu direkt, was sowas angeht. Muss man bei euch, wenn man vorbeikommt, so zumindest mal ein bisschen, ich sag mal, dicke Haut mitbringen oder seid ihr da schon, ich sag mal, etwas vorsichtiger, gerade auch bei neuen Leuten?
Also ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, wer dein Spiel jetzt gerade testet. so, das ist halt, manche Leute sind einfach diplomatischer als andere. Man muss halt immer dazu sagen, wir sind letztendlich alles Privatpersonen, niemand von uns macht jetzt Spiele entwickeln, Spiele testen, hauptberuflich irgendwie, hat da auch keine Ausbildung drin oder was auch immer. So, das heißt, man hat da einfach mit Leuten zu tun, die im besten Fall ein wertvolles Feedback irgendwie zu dem geben, was man da letztendlich macht. Und dann gibt es halt Leute, die, ich sag mal, besser darin sind, Feedback konstruktiv und motivierend zu verpacken und andere, die einfach frei raus sagen, ja, das finde ich jetzt scheiße, so irgendwie. Also deswegen ist es natürlich gut, wenn man sich da so ein bisschen von lösen kann und sagen kann, okay, es kann sein, dass ich hier jetzt hartes Feedback für mich bekomme und ich muss mir auch immer gut überlegen, nehme ich all dieses Feedback an? Ja, dann, das ist ja auch immer so ein Ding, das ist ja jetzt alles nicht die rationale Wahrheit, die ich da bekomme, sondern entsprechend auch gerne Meinungen, die Menschen einfach haben, dass ihnen irgendwas gefällt oder nicht gefällt. Und das ist sehr subjektiv irgendwie. Genau, aber es hilft auf jeden Fall. Nicht nur bei uns, sondern ganz allgemein auch irgendwie, wenn man in der Lage ist, sich davon zu lösen und wenn man in der Lage ist, zu verstehen, wie kommt dieses Feedback zustande. Also es ist, würde ich sagen, auch so eine ganz wichtige Sache, die man auch irgendwann lernt oder lernen muss. Wenn ich Feedback von jemandem bekomme, wie ordne ich das ein? Ja, ist das jetzt, ich muss das eventuell selber quasi noch anpassen. Hat jetzt jemand gesagt, er findet jetzt irgendeine bestimmte Sache total doof und das muss ich dann erstmal so hinnehmen, dass die Person, der es nicht gefällt, aber dann stellt sich trotzdem oftmals die Frage, aber woran liegt's denn jetzt? Also was ist denn jetzt tatsächlich das Problem? Weil vor allem, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die nicht selber Spiele entwickeln, sondern die einfach viel spielen und nur ihre Emotionen, die sie haben, teilen, dann stimmt deren Analyse meistens nicht. Also die beschreiben zwar völlig zu Recht, dass es irgendwie ein Problem gibt und benennen auch so ein bisschen, wo liegt für sie das Problem, was hat sie gestört. Die sind meistens aber nicht gut darin zu sagen, woran liegt das denn jetzt? Also die betrachten das vielleicht viel zu oberflächlich oder nehmen irgendwelche Verknüpfungen an, die gar nicht unbedingt so gegeben sind irgendwie. Und da muss man so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln und vielleicht können einem andere das dann auch sagen, wenn man das Spiel noch ein, zwei Mal getestet hat, wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem? So, weil wenn du am Tisch sitzt, du testest das und drei Leute am Tisch sagen dir, naja, das war jetzt irgendwie nicht so doll und kann aber sein, dass jeder von denen dir andere Gründe nennt, warum es jetzt nicht so toll ist. Und das ist halt wirklich so eine schwierige Sache, die man halt auch erst im Laufe der Zeit, würde ich sagen, lernt, irgendwie draus zu finden, was ist jetzt dann wirklich das Problem. Ja, damit man nicht alles wegschmeißt und dann hat man hinterher ein komplett anderes Spiel und dann kriegt man wieder komplett anderes Feedback, sondern irgendwie zu gucken, woran liegt es jetzt? Liegt es jetzt daran, dass es zu verwirrend ist? Liegt es daran, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht voran im Spiel, weil halt alles zu lange dauert, weil sich's zu sehr zieht? Haben Leute das Gefühl, es ist unfair in irgendwelchen Bereichen oder nicht motivierend? Also gibt ja immer ganz, ganz viele Gründe irgendwie. Und deswegen, das ist immer sehr wichtig, wenn man irgendwie negatives Feedback kriegt, versuchen sich davon zu lösen und gleichzeitig herauszufinden und auch vielleicht durch Nachfragen dann herauszufinden, wo ist denn der Kern des Problems? Hätte die Person es besser gefunden, wenn das und das anders gewesen wäre beispielsweise? Oder ist es vielleicht was Allgemeineres?
Bei den Veranstaltungen, wenn man dort ist, habt ihr sowas wie ein Code of Conduct oder so? Weil gerade Inklusion ich sag mal, aufpassen, dass sich Leute wohlfühlen auf so Veranstaltungen, wird ja auch immer wichtiger. Wie ist das bei euch geregelt?
Den gibt es letztendlich, findet man auch auf unserer Website und wir versuchen natürlich, da eine Atmosphäre zu schaffen, die jetzt für alle Beteiligten so angenehm wie möglich ist. Man muss letztendlich sagen, dass unsere Veranstaltungen aber relativ klein sind. Ja, also da kommen dann, bei unserer eigenen, also der Veranstaltung an dem Dienstag, sind halt irgendwie vielleicht 15 Leute da und bei der Veranstaltung im Würfel und Zucker sind es dann vielleicht 30, ja, alle immer in einem Raum, alle irgendwie in Anführungsstrichen unter Aufsicht, wenn man so möchte. Es gibt immer jemanden neben dir, der da irgendwie sitzt und so weiter, sodass meistens, also in vielen Fällen negative Situationen abgedeckt sind. Ja, weil letztendlich die soziale Kontrolle, die du da hast, recht groß ist, ja, durch die anderen Anwesenden, beziehungsweise auch für uns als Veranstalter, das noch relativ gut zu überblicken ist, was irgendwie geht, sodass ich einfach sagen kann, jedenfalls bei den Veranstaltungen, bei denen ich bisher mit dabei war in den letzten, jetzt auch schon 4 Jahren, dass glücklicherweise keine Probleme aufgetreten sind. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass sich alle Leute da wohlfühlen. Ja, also ich kann natürlich nur über Sachen jetzt sprechen, von denen ich jetzt mitkriegen würde, dass jetzt was Negatives passiert, irgendjemand hat sich unangemessen verhalten und dann so ins Negative irgendwie. Wohlfühlen ist ja immer in der Regel in die positive Richtung, sag ich mal. Und das ist halt deutlich schwerer. Ja, also auch, ich habe noch einen anderen Verein, wo wir Veranstaltungen machen, wo so 150 Leute da sind und da ist das ein großes Problem. Ja, also dafür zu sorgen, dass Leute sich nicht unwohl fühlen, ist das eine. Ja, aber dafür sorgen, dass Leute sich wohlfühlen, ist dann noch immer irgendwie nochmal eine andere Schwierigkeit. Und es ist ja einfach so, die Brettspielbranche und auch die, vor allem BrettspielentwicklerInnen sind zum Großteil männlich. Und zwar deutlich. Also, keine Ahnung, 90% oder irgendwie so. Und das ist nach wie vor so. Und das ist auch nicht nur auf unserer Veranstaltung so. Also auch, keine Ahnung, wer zum ersten Mal dahin kommt. Das ist, bei der Satz ist das auch so. Und das zieht sich natürlich durch. Also das heißt, den Raum, den wir da haben, stelle ich mir jedenfalls so, es ist durchaus einer, der könnte für, beispielsweise Frauen erstmal abschreckend sein. So. Einfach aufgrund der Zusammensetzung der beteiligten Personen, die da jetzt irgendwie sind, ohne dass jetzt irgendwie irgendjemand gemacht hätte. Also sondern einfach nur als Ausgangsbedingungen dazu. Und deswegen können wir halt einfach, oder versuchen wir einfach nur auf zum Beispiel Veranstaltungen, auf Messen, wo wir sind, so viele Leute wie möglich dazu zu animieren, da vorbeizukommen, uns wirklich offen aufzustellen, falls es Probleme geben sollte, die irgendwie offen anzugehen. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet.
Perfekt. Hat sie wunderbar beantwortet. Das passt wunderbar. Danke. Wenn ich jetzt, also ich nicht, weil ich kann das nicht, aber wenn jetzt jemand herkommt und sagt, okay, ich habe eine Idee für ein Spiel, ab welchem Entwicklungsstand lohnt es sich denn, bei euch dann vorbeizukommen? Also sollte da, also ein Prototyp wahrscheinlich in irgendeiner Form auf jeden Fall zumindest schon mal da sein, nehme ich mal an, ne?
Genau, es ist immer sehr schwer, über Konzepte zu reden, ja, weil letztendlich Konzepte können grandios sein, aber das heißt nicht, dass es ein Spiel gibt. Ja, also, keine Ahnung, wie oft habe ich schon mit irgendwelchen Leuten darüber geredet und gesagt, ja, stell dir vor, ein Spiel, das ist so und man macht das und das und so weiter und so fort und alle geil, super, fanden alle mega und gut, aber das Spiel gibt's halt nicht. So, und genau, das ist, also letztendlich ist das natürlich super, wenn das die Reaktion auf die eigene Idee ist, die man erstmal hat, ne? Weil es letztendlich bedeutet, okay, eventuell wird sich dieses Spiel am Ende gut vermarkten lassen, eventuell wird es einfacher dafür, einen Verlag zu finden, es wird einfacher, Leute auch vielleicht zu begeistern, das Test zu spielen, also deswegen ist das auf keinen Fall schlecht, aber in der Regel bringen die Leute was mit, was Handfestes. Ja? Und das kann aber wiederum sehr, sehr früh sein. Ja, viel früher, als man vielleicht auch denken mag. Also ich würde auch davon ausgehen, Leute, die jetzt zum ersten Mal ein Brettspiel irgendwie entwickeln, die haben vielleicht auch so eine Vorstellung, dass das schon viel weiter sein müsste vom Entwicklungsstand, als jetzt Leute, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Ja, also wir haben Leute bei uns, ein, zwei, die haben einen krassen Output. Ja, also so, keine Ahnung, jeden Monat bringen die gefühlt irgendwas Neues mit. Ja, irgendwie so hingekritzelt auf Papier und dann setzt man das hin und dann spielt man das irgendwie 10, 20 Minuten irgendwie so. Und denen geht es irgendwie nur darum, okay, was ist jetzt die Reaktion der Leute? Ist hier irgendwie was Spannendes mit bei? Und wenn ja, vielleicht entwickle ich das dann weiter. Ja, also sie machen das so sehr effizient, wenn man so möchte. Ja, so einfach nur rein, möglichst viel reinwerfen und dann nur das wirklich ausarbeiten, was irgendwie eine gute Referenz bekommt. Und andere Leute machen das aber anders. Also andere Leute entwickeln deutlich mehr schon selber irgendwie, haben halt vielleicht auch ein klares Konzept schon im Kopf, was sie dann umsetzen wollen und was sie dann testen wollen. Da gibt's irgendwie ganz unterschiedliche Ansätze, je nachdem, was für einen selber funktioniert. Was aber letztendlich bedeutet, man kann so früh kommen, wie man möchte. Es wäre aber sinnvoll, wenn man schon was zum Spielen hätte. So, aber dann keine Scheu. Ja? Also sei es nur, dass man sagt, ja, ich habe mir hier überlegt, das sind jetzt hier drei Beispielspielzüge, weiter mehr gibt's nicht. So, okay, fein. Ja, dann kann man auch gucken, ob man auf Basis dessen dann irgendwie Feedback geben kann oder darüber sprechen kann, wie würde es denn jetzt weitergehen, in welche Richtung und so. Genau.
Ich meine, worum man heute nicht mehr drum herum kommt und gerade auch jetzt bei, ich sag mal, Autorinnen, wenn es darum geht, Prototypen zu entwickeln, ist ja das Thema generative KI. Mhm. Wie steht ihr als Verein im Allgemeinen dazu? Gibt's da eine allgemeine, ich sag mal, Denkweise, Aussage von euch oder ist es jedem selbst überlassen? Weil das ist ja so ein Ding, da diskutieren ja viele sehr heiß oftmals drüber.
Genau, also von Vereinsseite gibt es da jetzt keine offizielle Stellungnahme dazu. Das liegt so ein bisschen daran, wie soll ich das sagen, dass jetzt endlich also und auch in der generellen Brettspielentwicklungsszene, ja, also und auch unter anderen AutorInnen, ist das halt so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Jetzt nicht aus dem sowieso schon, ne, dass da kontrovers darüber gesprochen wird, sondern einfach darum, was bei der Fragestellung, was wird denn damit gemacht? Ja, weil letztendlich ist es halt so, früher, oder ist ja immer noch der Fall, ja, Leute machen Prototypen und ziehen sich für diesen Prototypen, keine Ahnung, entweder kritzeln sie selber irgendwas auf Papier, machen irgendwelche Strichmännchen oder so, oder sie ziehen sich irgendwelche Bilder bei Google runter. Ja, oder Icons oder was auch immer. Ja, es gibt genug kostenlose, freie Icon-Libraries, aber Leute gehen auch auf Google-Bilder und holen sich da irgendwie so ein Bild dafür. Und für dieses Bild haben sie logischerweise keine Nutzungsrechte, Aber da das Ganze ja immer in so einem abgeschlossenen Kontext läuft, ist das halt völlig irrelevant und wird auch gar nicht diskutiert. Weil es geht niemand davon aus, um es mal zu überspitzen, dass die Bilder, die du jetzt hier gerade verwendet hast, dass die irgendwie später Verwendung finden, dass die legal erworben wurden. Also davon ist noch nie jemand ausgegangen. Und das heißt, jetzt hast du den nächsten Step, dass Leute halt sagen, okay, ich könnte mir jetzt hier für meinen Prototypen Bilder generieren. Und dann würde ich, das ist meine ganz klare private Meinung, sagen, okay, das ist halt urheberrechtlich illegal. Das ist letztendlich im letzten Punkt auch Diebstahl. Aber das war es halt vorher auch schon. Ja, also wenn ich vorher das Bild von Google mir runtergezogen habe oder von Social Media, dann ist das halt aus Urheberrechtssicht nicht legal. Und jetzt mache ich das halt mit der KI, das ist auch nicht so, sodass sich da in dieser, ich sage es mal, rein rechtlichen Bewertung sehr wenig geändert hat. Es ist halt eine andere Quelle, wo ich jetzt mein Bild herbekomme, für das ich keine Rechte habe. Ja, so. Ich krieg's jetzt halt woanders her. Das ist auch so ein bisschen einer der Gründe, warum die SATS keine so hundertprozentig vernünftige Stellungnahme dazu hat. Ja, warum wir als Verein bisher auch keine, ich sage jetzt mal ganz blöd, Veranlassung gesehen haben, das jetzt irgendwie zu machen. Weil das, was bei uns letztendlich gemacht wird und auch gezeigt wird, und zwar immer diese Vorproduktionsstufe ist. Ja, das ist letztendlich so diese Überlegung. Ich persönlich lehne das ab. Und ich würde auch, und Ed Sache auch, dann anderen AutorInnen bei uns, sagt denen auch, muss das jetzt sein, irgendwie so, ich finde das nicht gut. Und ich finde es auch sehr problematisch, dass es halt sehr, sehr viele Brettspiele gibt, die halt verkauft werden mit generierten Bildern. Ja, also lehne ich auch sehr stark ab. Gab auch durchaus AutorInnen, auch bei uns, wo das der Verlag das über ihren Kopf hinweg gemacht hat irgendwie. Die wussten das gar nicht. Und dann sehen sie halt später dann nachher im Laden, ach, jetzt habe ich hier mein Spiel und das ist mit generierten Grafiken und so. Und das bringt sehr, sehr viele Probleme mit sich. Zum Beispiel, dass im Ausland niemand dieses Spiel lizenzieren möchte, was ein Umsatzeinbußen für den Verlag und für den Autoren bedeuten. Ja, also das ist so, das ist eine sehr ausladende Antwort für eigentlich eine relativ einfach gestellte Frage, aber es ist halt, finde ich dadurch ein komplexes Thema. Ich kann jedem nur davon abraten, das zu benutzen. Ich habe auch schon etliche Prototypen gesehen, die durch die generierten Grafiken schlechter geworden sind. Also wo es schwieriger war, den Prototypen zu testen, weil es die Grafiken gab, die halt unnötige Details hinzugefügt haben, die einen Ausarbeitungsgrad suggeriert haben, der spielerisch überhaupt nicht gegeben war. Also das ist halt so ein großes Problem, würde ich sagen, jetzt wirklich aus AutorInnen-Sicht, wenn man nicht aufpasst, weil normalerweise ist es so, ich mache einen Prototypen und je früher im Prototypenstadium sich das Spiel befindet, desto einfacher ist das Spielmaterial. Ja, am Anfang ist alles super generisch, ich habe irgendwelche Klötzchen, ich habe irgendwelche auf Papier gekrickelten Sachen, vielleicht sogar zerrissene Zettel und wir spielen damit. Und je länger ich in meinem Prototypen...
Eine Excel-Tabelle noch dazu vielleicht und fertig.
Genau. Ne? Und je mehr ich an meinem Prototypen arbeite, desto mehr arbeite ich das Spielmaterial auch aus. Das heißt jetzt nicht, dass das alles super hübsch aussieht, aber das geht meistens irgendwie so ein bisschen Hand in Hand irgendwie. Und das heißt, wenn ich einen Prototypen am Ende kriege, der schon recht stark ausgearbeitet ist, dann gehe ich davon aus, sowohl als Spielerin als auch jetzt als Autor, dieses Spiel hat schon einen bestimmten Stand erreicht. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Also dadurch, dass Leute jetzt in einem sehr frühen Stadium ihres Prototypens denken, oh geil, jetzt kann ich mir hier meine Traumbilder dafür generieren und vielleicht auch noch die Icons und das Layout dazu und was auch immer, und dann machen sie das, ist es sehr schwer, sich in diesem Prototypen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil es auch schwierig ist, irgendwann zu sagen, was stört mich jetzt eigentlich jetzt gerade? Stört mich die Mechanik? Oder stört mich, dass das so verwirrend ist, weil ich hier irgendwelche Icons habe, die ich nicht verstehe, weil ich Grafiken habe, die was anderes transportieren als das, was die Spielmechanik transportiert. Und es wird für mich als Tester schwieriger, das zu trennen. Also, weil ich dann plötzlich, wenn ich ein fertiges Brettspiel habe, dann sehe ich das ja quasi immer als Gesamtwerk, wo ich sage, Mechanik und Grafik muss ineinander greifen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, kann es an beidem liegen oder an einem von beiden. Und jetzt tue ich dieses Problem quasi schon viel, viel früher in meinem Entwicklungszyklus, packe ich das schon viel, viel früher rein. Und das ist halt, ich finde es problematisch. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich bei AutorInnen, dass ich dachte, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, dass jetzt hier diese generierten Grafiken jetzt schon verwendet wurden. Das macht den Prototypen schlechter. Also irgendwie.
Ich hätte die Frage vielleicht ein bisschen gezielter stellen sollen, auch wenn du das jetzt super zum Thema Grafik beantwortet hast, weil eigentlich wollte ich eher ja in den Bereich generative KI hinaus, wenn es darum geht, wirklich Spielmechaniken zu machen. Also ein Spiel quasi per KI auch so ein bisschen KI unterstützt zu entwickeln. Grafik ist so ein eigenes Thema. Sorry, da hab ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. Tut mir leid.
Da ist natürlich der Grafiker und Art Director in mir natürlich dann darauf direkt aufgesprungen. Den anderen Teil gibt es auch, also den jetzt auf Regeln bezogen, wird aber noch viel weniger diskutiert. Mhm. Und das hat einen ganz bestimmten, oder ich würde sagen, es hat einen bestimmten Grund, nämlich Spieleentwicklung ist ein Prozess. Und diesen Prozess kann ich mit einer KI nicht durchlaufen. Also natürlich kann ich hingehen und kann der KI sagen, keine Ahnung, gib mir mal Feedback zu dieser und jener Spielmechanik. Ja, und das machen auch Leute, das weiß ich auch irgendwie. Ne? Und dann sagt die KI einem vielleicht auch, ja, an der Stelle könnte es vielleicht eine Logiklücke geben, ja, oder das, was nicht, also so eine, sag mal, eine, eher so eine inhaltliche Prüfung, wenn man so möchte. Ja? Kann ich meinetwegen machen. Ich kann auch sagen, gib mir mal Inspiration zu Thema XY oder die Idee für den Zufallsmechanismus in dem Spiel. Und dann kriege ich da irgendwelche Ideen vorgeschlagen, die letztendlich ja darauf basieren, was es schon an Spielmechaniken irgendwie gibt. Ja, das sind ja keine neuen Mechaniken, sondern es sind irgendwie halt von anderen Spielen irgendwie so. Aber das, was dabei rauskommt, ist halt nicht gut. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da dann ein Spiel bei rauskäme und alle sind so, yay, geiles Spiel, so das ist jetzt total toll, sondern was halt folgt, ist halt ein Prozess. Und der geht halt dann über Wochen, Monate, wie lang auch immer, indem ich halt irgendwie rausfinde, wie finden Leute das jetzt, was könnte ich noch anpassen, was könnte ich ändern und so weiter und so fort. Und ich hätte bisher noch nicht davon gehört, aber es muss man nicht, dass es nicht gibt, dass sich dieser Prozess mit einer KI in irgendeiner Weise vernünftig darstellen ließe. Ja, also so, und dementsprechend stellt sich immer ein bisschen die Frage, okay, was mache ich denn letztendlich nachher mit dieser KI? Also natürlich kann ich mir Inspirationen geben lassen oder Ideen. Dafür kann ich aber auch die Anleitungshefte von irgendwelchen anderen Brettspielen aufschlagen. Muss halt ja immer dazu sagen, Spielregeln sind in Deutschland nach Urheberrecht nicht schützenswert. Und das gilt, glaube ich, in quasi allen anderen Ländern weltweit auch. Also ich könnte jetzt auch hingehen und hier ein neues Siedler von Catan machen, solange ich es anders nenne und andere Grafiken benutze und andere Präsentationen etc., kann mich keiner davon jetzt wirklich abhalten, auf mechanischer Sicht. Also die stellt sich die Frage ja auch aus einem Grund. Das würde mich jetzt mal interessieren, hast du da schon irgendwas zu gesehen oder gehört? Oder?
Nee, das ist wirklich hauptsächlich Neugierde, weil ich mir natürlich gut vorstellen kann, dass jetzt gerade so ein Thema wie auch KI gut genutzt werden kann, wenn es um Balancing oder so geht. Ne? Also da, wo man vorher vielleicht halt wirklich mit irgendwelchen Excel-Tabellen und irgendwelchen Berechnungen gearbeitet hat, dass man sich die Arbeit inzwischen spart und das dann über die KI laufen lässt. Das war so mein Gedanke, dass das vielleicht inzwischen, ich sag mal, weit verbreiteter geworden ist, jetzt auch gerade bei, ich sag mal, bei AutorInnen, die jetzt an so Sachen arbeiten, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn es darum geht, okay, wie balance ich vielleicht wirklich verschiedene Fraktionen oder ne, irgendwelche Karten und so. Weil das ist ja schon so eine Kunst an sich ja auch, das richtig hinzubekommen. Und da ging so ein bisschen der Gedanke von mir hin.
Ja. Ich glaube, so ein bisschen die Schwierigkeit ist die Multimedialität des Mediums. Also weil mein, also wenn ich das jetzt versuchen würde, was du beschreibst, ja, also zum Beispiel so ein Balancing-Ansatz, dann wäre die Frage, wie stelle ich der KI die benötigten Informationen zur Verfügung? Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe jetzt die Spielregeln und die habe ich in Textform, die tue ich da jetzt letztendlich rein. Aber jetzt müsste ich da zusätzlich auch noch sagen, okay, wie sieht das Spielbrett denn jetzt aus? Und wie sehen die Spielkarten aus oder die Tokens oder was auch immer, was ich jetzt letztendlich habe, was auch Einfluss darauf hat, wie das Spiel gespielt wird. Weil letztendlich nicht alle Informationen eines Spiels sind ja in den Regeln, in Textform kodiert, sondern verteilt auf unterschiedliche Medien, unterschiedliche Repräsentationsformen. Und es wäre mir neu, dass letztendlich eine KI in der Lage wäre, diese Informationen in einer sinnvollen Art und Weise zusammenzuführen. Zu verstehen, dass wenn im Regelbuch auf Seite 12 referenziert wird, hier ist jetzt die Karte mit dem General, zu verstehen, ah ja, hier ist die Karte von dem General. Neben noch 30 anderen Karten, die es jetzt beispielsweise gibt. Also da gibt es halt einfach so relativ große Probleme. Also der Grund, warum Leute ja zum Beispiel Excel-Tabellen benutzen, um Sachen zu balancen, ist ja, weil diese ihnen einen weiteren Abstraktionsgrad auch ermöglichen, der sehr viel einfacher technisch zugänglich ist. Ja, also nur, dass ich halt als Mensch dann diese Übertragungsleistung, diese Abstraktionsleistung irgendwie erbringe. So. Wäre spannend. Also ist halt noch nichts, was mir jetzt untergekommen ist und ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor. Ich kenne es halt eher so auf so einer recht Low-Level-Ebene, sei es Inspiration, sei es Vorschläge für irgendwas machen oder eben, hier sind jetzt meine relativ rudimentären Spielregeln, welche Fälle sind da jetzt noch nicht abgedeckt? Ja, oder kann es schon sein, dass die KI sagt, oh ja, aber was passiert denn, wenn jetzt einer zwei Sechsen würfelt? Dann stelle ich fest, oh ja, stimmt, also auf jeden Fall habe ich gar nicht gedacht. So, das haben mir Leute schon auch erzählt, dass sie das irgendwie gemacht haben. Aber darüber hinausgehend, ja, wüsste ich jetzt einfach nicht.
Okay. Genug von KI. Wir wollen noch ein bisschen über Spielwerk reden. War jetzt nur ein sehr spannender Schwenk, den wir hatten. Du hattest vorhin erwähnt, ihr habt neben euren zwei Standardveranstaltungen und der dritten, die noch geplant ist, auch, ich sag mal, Veranstaltungen außer der Reihe. Was sind das für Veranstaltungen? Was macht ihr da?
Also letztendlich geht es dabei nicht um unsere eigenen Veranstaltungen, sondern letztendlich Veranstaltungen, die stattfinden, auf denen wir auch, beziehungsweise auf denen unsere AutorInnen präsent sind. Ja, und wo wir auch letztendlich auch gezielt sowohl mit den Veranstaltern, aber auch mit eben unseren Mitgliedern sprechen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass die hinkommen, dass Platz dafür vorgesehen ist. Ja, also das wären jetzt Veranstaltungen in Hamburg, jetzt vor allem wie die Brett, ja, wo wir immer 1 bis 2 Prototypenräume haben. Das ist jetzt die Spielewesse Hamburg, von der ich schon gesprochen hatte, wo wir einen großen Stand haben mit 6 Spieltischen, wo irgendwie im Wechsel das ganze Wochenende Spiele gezeigt werden. Das sind die Bremer Spieletage, die ja dieses Jahr leider nicht stattgefunden haben, aber in den vergangenen Jahren, wo es letztlich auch einen Prototypenraum gibt, wo wir auch recht viele Leute immer hatten. Die Nordcon beispielsweise auch, die war ja jetzt letzten Monat. Auch da waren dann ja Leute von uns irgendwie vertreten. Und genau, je nach Veranstaltung ist unsere Präsenz da ist immer größer oder kleiner. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo ist das, was ist das für eine Veranstaltung, was für ein Publikum, etc. Aber wir versuchen letztendlich immer, auch wenn wir Anfragen von kleineren Veranstaltungen kriegen, womöglich da dann auch irgendwie unsere Mitglieder zu animieren, da vielleicht hinzugehen, ihre Sachen da auszustellen, da ein bisschen präsent zu sein.
Ihr habt auf der Webseite so ein bisschen eine Aufstellung, welche Spiele von Mitgliedern quasi schon veröffentlicht worden sind. Da ist ja wirklich von bis alles so ein bisschen dabei. Ne? Also, teilweise die unterschiedlichsten Verlage auch. Ne? Also um mal einfach nur ein paar zu nennen, da hast du Pegasus, da hast du PD-Verlag, Korax Games, also B-Rex, als Gruppe, wenn du es so willst, ne, Haber, Hasbro, also ganz viele verschiedene sorry, wenn ich jetzt nicht alle genannt habe, aber einfach mal ein paar, die ich gesehen habe. Wie ist so der, ich sag mal, Durchlauf bei euch? Ich meine, das sind wahrscheinlich Beispiele. Oder sind es so bisher die Spiele, die über den Verein quasi insgesamt generiert worden sind? Einfach so aus Neugierde.
Genau, also ich muss zum Thema Website muss ich gestehen, dass die nicht aktuell ist.
Das ist meistens sind, so, deswegen die
Frage. Ja, aber also deutlich. Genau, wir sind da jetzt auch gerade in der Neukonzeption, um das nochmal auch besser umzusetzen, vor allem eben auch dieses Thema, welche Spiele wurden veröffentlicht, von wem wurden sie veröffentlicht und wann und so weiter. Im Moment ist das halt eine Auflistung, die jetzt aber schon Jahre alt ist und seitdem wurden natürlich auch eine ganze Reihe an weiteren Spielen irgendwie veröffentlicht. Ich kann dir jetzt, aus dem Grund kann ich dir auch, ehrlich gesagt, gar nicht genau sagen, was jetzt zum Beispiel der Durchlauf ist, also wie viele Spiele von zum Beispiel AutorInnen werden jetzt zum Beispiel durchschnittlich pro Jahr, ne, also irgendwie veröffentlicht, die vorher im Spielwerk irgendwie waren, weil dafür vor allem für die letzten Jahre ein Überblick fehlt. Ja, wir versuchen das jetzt halt so ein bisschen nachzuholen, ja, nochmal eine neue Datenbank dafür anzulegen, wo das dann auch nachgehalten wird, wo man es dann auch nochmal besser sich anschauen kann. Aber genau, letztendlich, wie du sagst, eine ganze Reihe an Spielen sind da halt rausgekommen und seitdem halt noch viel, viel mehr bei den unterschiedlichsten Verlagen, worüber wir uns auch natürlich sehr, sehr freuen. Und wir versuchen halt auch so ein bisschen, also zum Beispiel jetzt über dieses Prototypen-Pitching-Event im November dann auf der Spielemesse, da selber vielleicht auch noch so ein bisschen präsenter zu werden. Also weil bisher ist es zwar so, die AutorInnen kennen natürlich das Spielwerk, die kommen hier hin, etc. Wir werden auch, oder das Spielwerk wird dann auch gerne manchmal so in Credits dankend erwähnt, ja, besonderer Dank an das Spielwerk und so. Aber Verlage kennen uns nicht so unbedingt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen Kontakt zu den Verlagen hätten oder dass es jetzt ein, ich sag mal, Qualitätsmerkmal wäre, wenn du zu einem Verlag gehst und sagst, hier, das habe ich beim Spielwerk gemacht, dass diese wissen, oh ja, Spiele vom Spielwerk, die sind ja nice. Das ist bisher nicht der Fall, weil in die Richtung ist keine Energie geflossen. Wir hoffen, dass wir da zum Beispiel durch dieses Pitching-Event und andere Sachen das in Zukunft noch so ein bisschen in diese Richtung auch ausbauen können und auch dadurch für unsere Mitglieder einen Mehrwert schaffen können an der Stelle. Genau, aber das ist halt so ein, ja, das ist so eins unserer Zukunftsthemen, sag ich mal. Aber genau, es kommen durchaus jedes Jahr mehrere Spiele eben von ja, AutorInnen entsprechend raus.
Welches Spiel davon ist bisher von dir veröffentlicht? Oder hast du schon selbst Brettspiele veröffentlicht?
Genau, ich habe 4 Spiele veröffentlicht. Das eine bei einem Verlag, das ist Beacon Patrol, beziehungsweise Leuchtturm voraus. Das ist auch auf Deutsch erschienen letztes Jahr. Ursprünglich 23 bei Pandasaurus Games rausgekommen. Und ich habe 3 Spiele im Selbstverlag veröffentlicht. 2 davon in meinem eigenen Kleinstverlag. Das aktuellste jetzt, erst, wenn man so möchte, erst vorletzte Woche von meinem aktuellen Selbstverlag Hopeful Games, da haben wir Neon Hope veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ist gerade jetzt in der Auslieferung.
Richtig,
vom,
genau.
Vom Kickstarter, ja, das habe ich
mitgenommen. Genau. Genau, also da bin ich zum Beispiel Art Director bei dem Spiel. Und genau, also 4 sind es jetzt an der Zahl.
Ja. Also du, also Beacon Patrol sagt mir auch definitiv was. Das hat man in der Bubble ja auch doch sehr oft gehört und ist ja doch in gewisser Hinsicht schon erfolgreich gewesen. Also von daher, ne, da auf jeden Fall Respekt.
Dankeschön.
Jetzt natürlich die Frage, arbeitest du denn aktuell an irgendeinem Spiel, wo du sagst, okay, das ist schon ziemlich weit?
Leider nicht. Also es ist einfach die Entwicklung von Neon Hope hat die letzten, bei mir jetzt die letzten 2,5 Jahre sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, sodass ich zwar 2 bis 3 Prototypen habe, bei dem ich auch bei dem einen noch ganz fest, wenn ich dann endlich mal Zeit habe, vorhabe, den zu entwickeln, ja, und auch weiterzumachen, weil ich denke, dass das sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant werden könnte. Ja, aber es war einfach zu viel die letzten 1-2 Jahre. Da war leider nicht wirklich viel Zeit. So, weil es ist ja das Ding, man macht das ja alles in Teilzeit. Ja, das ist ja so, muss man auch immer bedenken, BrettspielautorInnen, die machen das ja in der Regel immer in ihrer Freizeit. kaum einer kann da jetzt von leben, irgendwie so. Man macht, glaube ich, immer so diesen Joke irgendwie, dass so in Deutschland gibt es so 10 AutorInnen, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen können, so nach dem Motto. Also die jetzt nicht selber einen Verlag haben, ne, sondern halt als freiberufliche SpielautorInnen arbeiten und dann an Verlagen lizenzieren. Ich weiß, vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr geworden, würde ich mir wünschen. Aber ja, deswegen ist immer schwierig.
Wenn jetzt, ich sag mal, zukünftige AutorInnen zuhören, aber natürlich auch Verlage, die sagen, sie haben Interesse, näher was mit euch zu machen. Wie ist da der beste Weg? An wen wenden sie sich? Und wie läuft das Ganze ab? Wahrscheinlich über die Website und dann das Kontaktformular nehme ich mal ganz frisch an.
Genau, also einfachster Weg, info@spielwerkhamburg.de. Hier steht auch auf der Website, da führt auch das Kontaktformular hin, aber einfach eine E-Mail schreiben, ist in jedem Fall das Einfachste. Ansonsten, ich erwähne es jetzt zum vierten Mal, Spielemesse Hamburg dieses Jahr. Wer noch nicht angefragt wurde, in jedem Fall noch nicht gekriegt hat, sollte sie entweder jetzt in den nächsten Wochen über die Messe irgendwie bekommen, dass es das Pitching-Event gibt. Ansonsten auch da gerne bei uns melden, beziehungsweise auch gerne einfach vorbeikommen. Das ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit und wir sind da immer ja offen und froh irgendwie über Vorschläge, über vielleicht Kooperationen in der Zukunft, in welcher Form auch immer. Also solange es zum beiderseitigen Vorteil ist, ja, warum nicht?
Und wie läuft eine Mitgliedschaft bei euch?
Letztendlich auf unserer Website findest du Mitgliedsantrag, sowie die ganzen zugehörigen Dokumente, Satzungen, Beitragsordnung etc. Und auch die einfach entweder ausfüllen direkt und uns per E-Mail unterschrieben zuschicken oder falls es da noch irgendwie Fragen gibt, auch da einfach gerne eine E-Mail an uns. Dann schicken wir die gerne auch nochmal raus beziehungsweise verweisen darauf. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und auch einfach ja, Leute, die vorbeikommen. Ja, deswegen, falls jetzt jemand aus Hamburg zuhört, der noch nicht da war, komm einfach beim nächsten Mal vorbei. Wäre doch mega nice. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist es sogar wieder. Genau, jetzt am 19. ist wieder im Würfel und Zucker.
Da ist die Folge noch nicht online.
Ach so.
Gut. Das passt leider zeitlich nicht so ganz. So schnell bin ich mit dem Veröffentlichen nicht. Aber guckt auf der Website.
Immer am ersten Dienstag und am dritten Sonntag.
Genau. Dann Hamburg, meine Perle. Wenn ihr dort seid, schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust auf spannende Prototypen habt. Und wenn ihr dorthin geht und es hier gehört habt, gebt dem Torben gerne einen lieben Gruß von uns und sagt, ja, ich habe euch beim Brettspiel-Podcast gehört, jetzt bin ich da.
Sehr gut, macht das.
Genau, gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Einblicke, für die ganzen Informationen. War super spannend. Wenn ich irgendwann mal wirklich es schaffe, nach Hamburg zu kommen, das ist eine der letzten Großstädte Deutschlands, die ich irgendwie noch nie besucht habe, obwohl sie so schön sein soll. Wenn ich es irgendwann mal schaffe, dann gucke ich, dass ich es zeitlich hinhau. Dann will ich auch ein paar Prototypen testen.
Ja, das wird auch mega. Also ja. Da würde ich mich sehr freuen. Sag sehr gern vorher Bescheid, dann kriegen wir es auf jeden Fall alles hin, dass da ein großes Angebot für dich auch bereitsteht.
Was mich noch interessieren würde, jetzt habe ich schon fast abgemoderiert, aber trotzdem noch eine Sache, wo wir gerade bei Veranstaltungen sind. Wie seht ihr das denn? Ich sag mal, vor 2 Jahren gab es ja noch die Prototypengalerie auf der Spiel. Die ist ja letztes Jahr jetzt weggefallen. Und durch dieses, ich sag mal, Speed-Dating-Format, was ja die Spiel gemacht hat, dann ersetzt worden. Habt ihr das mitbekommen? Wie habt ihr das empfunden? Einfach so aus Neugierde von meiner Seite aus, weil ich habe, muss ich sagen, aber als Content Creator ist man da halt natürlich auch jetzt nicht unbedingt so die 100%ige Spielgruppe. Also ich habe die Prototypengalerie schon ziemlich vermisst, ne? Aber die meisten normalen Besucher wahrscheinlich halt nicht so sehr.
Ja, also ich sag mal so, aus unserer Sicht entwickelt sich da natürlich das Angebot der Spiel für AutorInnen in eine Richtung, die wir natürlich nicht gut finden. Ja. Ich glaube, wenn ich mich jetzt auch nicht täusche, war das mit dem Beat-Pitching war eigentlich schon vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch gar nichts mehr in der Richtung.
Okay.
Genau. Und auch dieses Jahr wird es nichts geben. Ja, also letztendlich scheint es bei der Spiel, beziehungsweise bei den Organisatoren der Spiel, ja sowieso die Überlegung zu geben, das so ein bisschen mehr zu trennen. Es gab ja letztes Mal schon so einen größeren Business-Bereich, sage ich mal, und so weiter. Also die Spekulation sei erstmal so ein bisschen, dass da eine stärkere Trennung noch stattfindet zwischen einem Business-Bereich und einem Consumer-Bereich auf der Messe. Und die AutorInnen, vor allem diejenigen, die jetzt halt nicht schon gezielt einen Verlag haben, den sie ansprechen wollen oder so, sondern die jetzt halt wie bisher einfach da ausstellen wollen, finden daran halt keinen Platz. Weil die Frage, sie sind in dieser Trennung dieses Konzepts, weil immer die Frage stellt, ja, wen sprechen sie denn jetzt an? Ja, sind sie im Businessbereich? Macht das irgendwie keinen Sinn so irgendwie wahrscheinlich? Sind sie in dem anderen Bereich? Ja, dann erreichen sie die Verlage ja nicht. Also warum sollte ich das da machen? Also das ist halt so diese Schwierigkeit irgendwie. Und ich habe auch die Befürchtung, dass das so bleiben wird. Also dass es sich bei der Spiel nicht mehr in eine andere Richtung irgendwie entwickeln wird. Was bedeutet, die Spiel wird immer mehr oder noch mehr natürlich so laufen, dass man Vorabtermine machen muss mit den Verlagen, wo man dann gezielt hingeht und denen halt seinen Prototyp irgendwie zeigt. Und das generelle, ich sag mal, freiere Präsentieren von irgendwie Prototypen wird sich mehr verlagern, zum Beispiel zu sowas wie auf der BerlinCon jetzt letztes Wochenende, obwohl da auch die Preise jetzt steigen für diese AutorInnen-Tische, was auch ganz schön happig ist dann ab einem bestimmten Punkt irgendwie. Oder halt Nürnberger Spielwarenmesse, Göttingen natürlich. Also es wird sich mehr darauf verlagern. Das ist natürlich sehr, sehr schade, ja, dass es das auf der Spiel so nicht mehr gibt und wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird.
Also wie gesagt, ich finde es auch sehr schade, weil ich hatte auch schon das eine oder andere wirklich sehr schöne Erlebnis direkt an den Prototypentischen mit Leuten, die man vorher halt nicht kannte oder vor allem auch mit Spielen, die man halt dann zu einem sehr frühen Stadium quasi mitverfolgen konnte. Das geht halt so ein bisschen verloren, klar.
Ja.
Und dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns sicherlich irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung. Wenn es nicht im hohen Norden ist, dann vielleicht wirklich in Essen oder so. Und dann wünsche ich euch für den Verein und dir natürlich auch als Autor dir viel mehr Zeit hoffentlich für deine Prototypen und euch als Verein natürlich sehr viel weiteren Erfolg.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und für die tolle Zeit hier. Ja, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vorbeikommst oder wir uns auch auf das Spiel sehen. Das wäre auf jeden Fall super.
Alles klar. Dann bis bald. Ciao.
Tschüss.